Niemand weiß, wieso Menschen Jesus nachfolgen wollen, wenn sie das Evangelium hören und andere nicht. Es gibt verschiedene Vermutungen und den einen oder anderen Hinweis in der Bibel. Da wir gerne Ursachen und Zusammenhänge verstehen wollen, tendieren wir dazu, für dieses Problem eine Lösung zu finden. Wir würden gern verstehen und erklären können, wie viel Verantwortung liegt beim Menschen und wie stark ist Gott beteiligt, wenn ein Mensch Christ wird? Oder liegt es nur an Gott? Oder liegt es nur beim Menschen? Aber selbst wenn wir die Antwort wüssten, was würde uns das helfen? Was würde es nützen? Nun, der Textabschnitt im Epheserbrief, mit dem wir uns in dieser Predigtreihe beschäftigen, ist in einer bestimmten theologischen Ausrichtung ein zentraler Abschnitt, mit dem diese Theologen denken, sie könnten genau diese Frage beantworten. Sie sind aufgrund dieses Abschnittes und vielen anderen Bibelstellen zum Schluss gekommen, dass Gott vor der Erschaffung der Welt entschieden habe, wer gerettet werden wird und demzufolge auch, wer nicht gerettet werden wird. Also bevor man überhaupt gezeugt wird, ist schon das Urteil gesprochen. Dieser Meinung war auch der Reformator Calvin und deshalb spricht man von der kalvinistischen Erwählungslehre. Wer diese Lehre nicht befürwortet, neigt dazu, diesen Abschnitt im Epheserbrief nicht zu beachten. Und deswegen möchte ich diesen Abschnitt mit euch einmal genauer anschauen. Es kam ja der Impuls von eurer Seite. Das sind so Aussagen, an denen beißen sich die Hauskreise die Zähne aus. Und am Schluss sind sie genauso schlau wie zuvor. Ich hoffe, dass das heute ein bisschen anders ist. Es geht mir dabei nicht darum, gegen das kalvinistische Verständnis der Erwählung zu kämpfen. Ich möchte einfach darlegen, wie ich meine, dass wir diese ersten 14 Verse im Epheserbrief verstehen können, was ich meine, was Paulus hier sagen wollte. Die Entscheidung, welchem Verständnis dieses Textes ihr folgen wollt, muss ich euch überlassen. Aber lesen wir zuerst einmal, was da steht. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Nun, Paulus stellt sich hier zuerst mit seinem Namen und seinem Auftrag vor, wie das in den damaligen Briefen, Schriften üblich war. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen. Paulus betont hier seine Autorität, indem er sich als Apostel Jesu Christi vorstellt. Das wurde er nicht, weil er in jungen Jahren gerne Apostel geworden wäre. Nein, das war nicht sein Wunsch. Im Gegenteil, er wollte die Christen zum Schweigen bringen. Mit Einwilligung des Hohen Rates reiste er nach Damaskus, um die aufblühende Bewegung der Christen dort zu zerschlagen. Und auf dem Weg dorthin stellte ihm sich Jesus in den Weg. Paulus sah Jesus, den Auferstandenen, in einem hellen Licht. Und später schreibt er den Christen in Korinth, Als letztem von allen hat Jesus sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. So wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Doch Paulus sah als letzter noch den Auferstandenen und dadurch war er ein autorisierter Zeuge der Auferstehung von Jesus und dazu befähigt, das Evangelium zu verkündigen. Denn die Verkündigung war, Jesus ist auferstanden, der Messias lebt. Also jeder Apostel in dem Verständnis musste den Auferstandenen gesehen haben, sonst konnte er nicht dieses apostolische Amt ausüben. Paulus wurde in einzigartiger Weise von Gott in diesen Dienst berufen. Es war Gottes Wille. Und damit zeigt Paulus den Empfängern dieses Schreibens, dass das, was er ihnen sagt, Gewicht hat und Gottes Wort ist. Nun benennt er die Empfänger des Schreibens an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligem Volk gehören, euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid. Christen sind die Empfänger dieses Briefes und ihr werdet noch sehen, es sind Christen mit heidnischem Hintergrund. Sie waren nicht jüdischer Herkunft. Das sagt Paulus explizit im zweiten Kapitel des Briefes. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nicht jüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet. Für das Verständnis des Briefes ist diese Tatsache enorm wichtig. Dürfen wir nicht vergessen. Es ist an Heidenchristen gerichtet, primär. Und in unserer Bibel steht meistens, dass dieser Brief an die Christen in Ephesus gerichtet ist. An die, die in Ephesus leben. In den bedeutendsten Schriftdokumenten, die uns zur Verfügung stehen vom Neuen Testament, fehlt jedoch diese Ortsbezeichnung. Es ist auch überraschend, dass dieser Brief von Paulus sehr unpersönlich verfasst ist. Das überrascht, weil Paulus fast 3 Jahre in Ephesus lebte und wirkte und dann würde man erwarten, dass er den einen oder anderen noch grüßt, wie er das in anderen Briefen auch tut. Viele Ausleger sind deshalb der Meinung, dass der Epheserbrief ein Rundschreiben war, das an verschiedene Gemeinden verteilt worden sei. Für den Ortsnamen hätte man einen Platz offen gelassen und so hätte der Überbringer des Schreibens in diese Lücke den entsprechenden Ort eintragen können. Das ist eine Vermutung, ob es so gewesen ist. Es könnte sein. Paulus schrieb diesen Brief jedenfalls, während er in Gefangenschaft war, das vermutlich in Rom. Und was auch noch zu einem Schreiben gehört, sind die Segenswünsche. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Was uns heute bei diesem Segen zu uns überraschen könnte, ist, wie Paulus über Jesus spricht. Wir neigen dazu, die Betonung besonders darauf zu legen, dass Jesus unser Bruder sei. Dazu gibt es selbstverständlich entsprechende Aussagen in den Evangelien und im Neuen Testament. Doch selbst wenn Paulus von der Sohnschaft der Gläubigen schreibt, also darüber, dass die Gläubigen Söhne und Töchter Gottes sind, schreibt er nie von unserem Bruder Jesus Christus. Nie. Er spricht konsequent von Jesus Christus, unserem Herrn. Und damit erweist Paulus Jesus größten Respekt und Hochachtung. Er zeigt damit, auch wenn wir Kinder Gottes sind, so sind wir Jesus nie und nimmer gleichgestellt. Die Stellung von Jesus ist und bleibt absolut einzigartig. Jesus ist Gott, wir nicht. Nach dieser Begrüßung beginnt Paulus seine Erläuterungen mit einem Lob Gottes. Es scheint so beeindruckt von dem, was er den Christen nun sagen kann, dass er zuerst Gott mal loben muss. Es muss jetzt mal raus. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Paulus ist komplett begeistert von dem, was Gott uns geschenkt hat. Dann erklärt er, was Gott getan hat, dass wir durch Christus sozusagen mit dem Himmel in Berührung kommen können. Oder anders gesagt, wie Gott uns den Zutritt in die himmlische Welt geöffnet hat. Der Weg zu dieser himmlischen Welt öffnet Gott durch eine grundlegende und wegweisende Entscheidung. Paulus schreibt, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart erfüllt von seiner Liebe. Also bevor Gott die Welt erschaffen hatte, erwählte er uns. Wir sind keine Zufallsprodukte der Schöpfung. Bevor die Welt erschaffen wurde, hatten wir bereits eine Sonderstellung bei Gott. Aber von wem spricht eigentlich Paulus hier? Moment. Weil ich nicht so eine schöne Handschrift habe an der Flipchart, habe ich sie mir einfach gemacht, sodass ihr es doch lesen könnt und nicht abgelenkt sind durch meine Schrift. Wer meint er dann mit uns oder wir? Genau an diesem Punkt gibt es zwei fundamental verschiedene Sichtweisen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn Paulus mit uns oder wir beschrieben haben will. Die Frage ist, wer wurde vor der Welt erwählt? Und da gibt es die eine Variante, das ist die individuelle. Das heißt, Gott hat eine individuelle Wahl getroffen. Eine persönliche. So wie wir uns das eben gewohnt sind, dass Gott quasi sagt, der Franz und der Fritz und der Heiri und der John, die werden in den Himmel kommen. Also eine persönliche Berufung, eine persönliche Erwählung. Und Max, Heinz und Margrit und so weiter, die wurden nicht erwählt. Mit anderen Worten, das Schicksal eines Menschen sei bereits vor der Zeugung beschlossene Sache. Kein einziger Mensch kann irgendetwas noch ändern. Sobald er gezeugt ist oder sogar bevor er bezeugt ist, ist bestimmt, ob er in den Himmel kommt oder nicht. Das ist die individuelle Sichtweise, dass Gott ganz persönlich jeden einzelnen Menschen beruft. Der Reformator Johannes Calvin vertrat diese Sicht und in seiner Institutio, also in seinem Glaubenslehre, seinem Katechismus könnte man auch sagen, beschreibt er das folgendermaßen. So sagen wir denn nach der klaren Lehre der Schrift, dass Gott in seinem ewigen und unabänderlichen Ratschluss ein für allemal festgesetzt hat, welche Leute er zum Heil annehmen, und welche er zum Verderben weihen wollte. Dieser Ratschluss gründet sich für die Auserwählten auf Gottes freier Gnade. Also die Gnade ist nur für die, die erwählt sind, für die anderen natürlich nicht. Nicht auf irgendein menschliches Verdienst, welche er aber für das Verderben bestimmt hat. Denen verschließt er nach seinem gerechten und über jeden Tadel erhabenen, für uns freilich unbegreiflichen Urteil den Zugang zum Leben. Das ist diese Lehre. Und Calvin begründet anschließend seine Überzeugung unter anderem mit diesen Versen im Epheserbrief, die wir jetzt miteinander betrachten. Calvin war überzeugt, dass Paulus mit dem Uns und mit dem Wir von einer individuellen Erwählung spricht, von einer persönlichen Erwählung, die stattfindet, bevor die Welt gegründet war, und somit musste auch, bevor die Welt gegründet war, schon klar gewesen sein, wer alles in diesen folgenden Jahrhunderten und Jahrtausenden geboren wird. Wäre dann ja auch schon klar. Man kann dieses Uns auch anders verstehen. Also nicht als eine individuelle Erwählung, sondern als eine kollektive Erwählung. Und man muss sagen, dass eigentlich in der Bibel viel mehr kollektive Menschen im Kollektiv angesprochen werden und nicht so individuell. Das ist eigentlich ein Merkmal unserer Zeit, dass wir alles individuell sehen. Also es gibt auch das Kollektive, also eine Gemeinschaft, eine Gruppe. Da bietet sich zunächst einmal der Mensch an. Der Mensch als Krone der Schöpfung. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Gott gab dem Menschen von Anbeginn der Schöpfung eine absolute Sonderstellung. Vor der Erschaffung der Welt erwählte Gott den Menschen, der mit seinem Leben Gott ehren sollte. Im Zentrum steht Jesus Christus. Wie Paulus den Christen in Kolosser schreibt, durch Jesus wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, König und Herrschaft, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allen anderen da und alles besteht durch ihn. Jesus ist das Zentrum. Es ist alles durch und durch zu Jesus hingeschaffen. Und deshalb hat die Erwählung ein Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Das Uns würde also auf uns Menschen, auf die Menschheit bezogen sein. Paulus würde ihnen sagen, uns Menschen hat Gott erwählt. Bevor er die Welt erschaffen hat, hat er erwählt und gesagt, der Mensch, dem gebe ich eine Sonderstellung. Er soll mein Ebenbild sein, um mir Ehre erweisen. Bei der kollektiven Erwählung gibt es noch eine zweite Variante für dieses Uns. Ah, jetzt habe ich das ganz vergessen. Der Mensch, für das habe ich ja auch noch einen Zettel gemacht. Also wir haben hier den Menschen als eine mögliche Erwählung. Und, wer könnte noch gemeint sein? Wie bitte? Die Juden, genau. So, den Menschen haben wir jetzt schon, muss ich das zur Vollständigkeit da noch diese Pfeile machen. Die zweite Möglichkeit sind die Juden, das jüdische Volk. Bei der kollektiven Erwählung gibt es diese zweite Variante. Paulus könnte Israel gemeint haben, uns Juden, wir, die von Gott erwählt wurden. Das würde gut zur Denk- und Sichtweise der Juden passen. Paulus schreibt zum Beispiel im Galaterbrief, unserer Herkunft nach, uns sind wir Juden. Wir sind keine Sünder, wie die Menschen heidnischer Abstammung. Israel ist und bleibt natürlich das erwählte Volk Gottes. Nun, ihr merkt es ja, grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass Paulus hier in keiner Art und Weise von einer individuellen Erwählung spricht. Es geht nicht um einzelne Menschen, die selektiert wurden. Paulus spricht von einer kollektiven Erwählung. Und wie sich die beiden Varianten, Mensch und Juden, zueinander verhalten, das werde ich in der dritten Predigt dieser Reihe auflösen. Das ist nämlich ganz clever. Also nicht die dritte Predigt, sondern das, was Paulus dort sagt. Das ist wirklich, ich bin jedes Mal wieder begeistert. Aber ich will jetzt nicht vorgreifen und durch die Spannung nehmen. Aber das Verhältnis werden wir noch klären, wie das Verhältnis dieser beiden zueinander steht. Das Verhältnis der Heiden zu den Juden in Verbindung mit Jesus ist nämlich das Kernthema des Epheserbriefes. Der Epheserbrief beschäftigt sich mit dem Thema, das war das größte Problem der Christen am Anfang, das Verhältnis der Judenchristen, der Juden, die zum Glauben kamen, und zu den Heidenchristen, die gar nichts zu tun hatten mit den mosaischen Gesetzen und so weiter. Und wie sich das verhält, das war ein großes Konfliktpotenzial. Da haben sie darüber gestritten. Und Paulus klärt das nun im Epheserbrief. Dieses Verhältnis. Und für heute gehen wir der Einfachheit halber von der kollektiven Erwählung der Menschen aus. Paulus betont es noch einmal. Von allem Anfang an hat Gott uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seinen Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Gott hatte zu Beginn bestimmt, wie wir Menschen mit ihm in Beziehung treten können, nämlich durch seinen Sohn Jesus Christus. Das war sein Plan, oder wie es im griechischen Grundtext eigentlich heißt, das war sein Wille. Gott wollte das so. Das war seine Idee. Und nun müssen wir noch die Frage beantworten, ob Gott vor der Erschaffung der Welt auch den Sündenfall geplant hatte, ob der Sündenfall genauso seinem Willen entspricht wie die Rettung durch seinen Sohn Jesus Christus. Es gibt auch die Bewegung, die der Meinung ist, dass Gott den Sündenfall geplant hat, dass es sein Wille war, dass er das so gewollt hat. Ich sehe das folgendermaßen. Gott hatte einen Plan A. Er erschuf die Welt mit Menschen, die seinem Bild entsprechen. Und weil der Mensch als Ebenbild Gottes göttliche Eigenschaften besaß, hat er auch einen freien Willen bekommen. Ohne freier Wille wäre der Mensch eine Marionette in den Armen Gottes. Es wäre kein Ebenbild Gottes. Dieser freie Wille war ein großes Risiko, denn diesem freien Willen konnte der Mensch missbrauchen und sich gegen seinen Schöpfer auflehnen. Gott ging das Risiko ein. Aber ohne freien Willen hätten wir nicht Ebenbilder Gottes sein können. Das ist eine unglaublich wertschätzende und das, ich meine, viele glauben ja immer noch, dass der Mensch vom Affe abstammt. Aber ehrlich gesagt, ich bin lieber ein Ebenbild Gottes. Was für eine Würde hat uns Gott gegeben, dass wir Ebenbilder Gottes sein dürfen. Es war keinesfalls Gottes Wille, dass der Mensch seinen freien Willen missbraucht. Das wäre in meinen Augen absurd, dass er das geplant hat. Doch Gott wusste, dass die Möglichkeit bestand, dass sich der Mensch gegen ihn auflehnen würde. Und für diesen Fall hatte Gott einen Plan B. Was dann passiert? Von allem Anfang an hat Gott uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Wille. So hat er es beschlossen. Es war der Plan, dass wir durch Jesus die zerstörte Beziehung zu Gott wiederherstellen können. Wie Gott diesen Plan ausführte, damit werden wir uns am nächsten Sonntag beschäftigen. Diese wegweisende Entscheidung, dass Gott uns für die Erschaffung, vor der Erschaffung der Welt in Christus erwählte, verdient ein großes Lob. Wer das verstanden hat, der kann nicht anders, als Gott dafür zu loben. Das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die Gott uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Diese wunderbare Gnade, die Gott uns geschenkt hat, hat einen Namen, der geliebte Sohn Jesus, der Sohn Gottes, Jesus Christus. Die Gnade Gottes ist immer mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden. Wenn wir Jesus loben, dann loben wir die Gnade Gottes. Das Geschenk Gottes an uns Menschen. Und diese Gnade ist so großartig, weil wir hier deutlich sehen, dass Gott alles dafür getan hat, damit wir unser Ziel erreichen. Was Gott vor der Erschaffung der Welt bestimmt hat, funktioniert. Und kein Mensch kann je etwas daran ändern. Die Erlösung des Menschen ist einzig und allein Gottes Werk. Kein Mensch hat nur irgendetwas dazu beigetragen. Und kein Mensch kann je etwas zu seiner Erlösung beitragen. Menschen können nur vor Gott kapitulieren und die Gnade empfangen. Und es hat Gott gefallen, seinen Sohn zum Zentrum der Erlösung zu machen. Paulus schreibt den Christen in Kolosse: Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in Christus zu wohnen. Also mit anderen Worten, ich brauche keine Götter und Götzen und überhaupt nichts, denn Gott wohnt in der ganzen Fülle in Christus. Ihr könnt euch allein auf Christus verlassen. Einige Abschnitte weiter. In Jesus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Gott wollte das so, weil er uns Menschen von Anfang an eine Sonderstellung geben wollte. Größer könnte die Zuneigung Gottes zu uns Menschen nicht sein. Mit diesen Versen im Epheserbrief gibt uns Paulus einen tiefen Einblick in das Herz Gottes. Er ist begeistert darüber, dass Gott vor der Erschaffung der Welt sozusagen jedem Menschen durch seinen Sohn Jesus Christus seine Zuneigung zeigt. Für jeden Menschen, nicht nur für einige Auserwählte. Alle Menschen sind von Gott durch seinen Sohn beschenkt oder können beschenkt werden. Dass Paulus es so verstand, zeigt auch seine Aussage im Römerbrief. Genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Also die Sünde ist zu allen Menschen gekommen und die Erlösung bietet sich auch allen Menschen an. Natürlich, ein Calvinist würde jetzt da bei dem Allen, beim zweiten Allen würde er dann lesen, bei allen Erwählten. Aber wie, weil die Verfehlung betrifft alle Menschen und in diesem Zusammenhang kommt das Alle, dann das Alle nachher einzuschränken, finde ich vom Textverständnis etwas schwierig. Aber lassen wir das. Gott dachte bei seiner Erwählung an alle Menschen, auch an dich. Ob ein Mensch sich vor Gott demütigen will und dieses großartige Geschenk annimmt, muss jeder für sich entscheiden. Ob er vor Gott kapitulieren will und sagen, ja, ich anerkenne, dass du der Schöpfer des Himmels und der Erde bist und dass ich dein Geschöpf bin, das muss jeder selber entscheiden. Aber diese Entscheidung ist kein Werk. Es ist eine Kapitulation, deshalb fällt es uns schwer, vor Gott, dem Lebendigen, zu kapitulieren und zu sagen, ich schaffe es nicht ohne dich. Selbst ein frommes Leben schaffe ich nicht ohne dich und ohne dich komme ich nicht in den Himmel. Ich bin ein Mensch, der Erlösung nötig hat. Ob ich glücklich bin oder nicht, ob ich reich bin oder arm, es ist egal. Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Jeder Mensch braucht diese Erlösung, ob er glücklich ist oder nicht. Jedenfalls heißt es im Johannesevangelium, all denen, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. All denen. Die Voraussetzung für dieses Recht wurde schon vor der Erschaffung der Welt gelegt. Von allem Anfang an hat Gott uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Wille. So hat er es beschlossen. Aber wir sind eben Bilder Gottes. Und wir können uns Gott widersetzen oder wir können uns vor Gott demütigen. Mit einem Gebet, das aufrichtig ist, kannst du ein Kind Gottes werden. Wir werden uns in die nächsten beiden Sonntage weiter in diesen ersten 14 Versen im Epheserbrief beschäftigen. Und für ein gutes und vertieftes Verständnis ist es wichtig, dass ihr bei den nächsten beiden Predigten dabei seid und sie nachhört. Übrigens setzt Paulus nicht die Erwählung ins Zentrum dieser ersten 6 Verse, die wir heute angeschaut haben. Im Zentrum steht Jesus Christus. In diesen 6 Versen wird Jesus direkt, also mit Pronomen, direkt mit Namen oder indirekt mit Pronomen, 8-mal erwähnt. 8-mal. Also hier wird hauptsächlich von Jesus gesprochen. Und wenn wir verstehen, was Paulus uns mit diesem Abschnitt sagt, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als Jesus zu loben und Gott zu loben. Wenn das eine individuelle Erwählung ist, wisst ihr, wie ihr diesen Raum verlässt? Ihr fragt euch, bin ich erwählt oder bin ich nicht erwählt? Ihr werdet Gott nicht loben, sondern ihr werdet zuerst einmal überlegen, hat Gott mich vor Anbeginn der Welt erwählt oder nicht? Und dann, wie finde ich das überhaupt heraus? Das ist noch schwierig. Bilde ich mir dann das nur ein, wenn ich es noch denke? Aber wenn wir verstehen, dass Gott uns als Menschen erwählt hat, dass er uns die Erlösung anbietet, dann bleibt nur noch dieses großartige Lob. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Gott hat alles vorbereitet, damit wir im Himmel ankommen werden. Und wir freuen uns auch, dass Alfred das zutiefst geglaubt hat, dein Kind Gottes ist und jetzt dort angekommen ist, wo wir ankommen, wenn wir Jesus kennen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für deinen großartigen Plan, der Plan der Rettung, dass du vor Grundlegung der Welt uns Menschen eine Sonderstellung gegeben hast. Und dass du gewollt hast, dass wir gerettet werden, dass wir deinem Sohn schlussendlich folgen, nachdem wir uns von dir abgewandt haben in der Sünde. Und wir danken dir für die Rettung. Und danken dir, dass jeder Mensch, der mit aufrichtigem Herzen zu dir kommt, dieses ewige Leben bekommt und die Türen zum Himmel aufgestoßen sind. Es ist allein dein Werk. Du hast alles getan, vom Anfang bis zum Ende. Dafür loben und preisen wir. Amen.